Wenn ich Ihnen heute als Beitrag zum Thema Trieb und Methode von meiner Variante der tiefen hermeneutischen Textinterpretation berichte, dann geschieht das im Rückblick. Gegenwärtig bin ich damit nicht mehr aktiv unterwegs. Ich wende die Methode lediglich als Forschungssupervisorin und in der Betreuung von Promotionen an. Meine aktuelle Forschung, wie überhaupt meine Arbeitsschwerpunkte während meiner universitären Tätigkeit, liegen im Bereich der theoretischen Psychoanalyse und Konzeptforschung, wie Herr Saalfeld es schon dargestellt hat. Trotzdem schien es mir sinnvoll, einen Beitrag zuzusagen, um das Spektrum der vorgestellten Ansätze vielleicht zu erweitern und für mich die Gelegenheit zur Reflexion einer Methode zu nutzen, die mich über viele Jahre doch begleitet hat. Darüber hinaus freue ich mich sehr, dass qualitative und interpretative Forschung an der IPU sich entwickelt und den Raum für eine Jahrestagung erhält. Ich beginne mit einer biografischen Vorbemerkung. Wie bin ich zur tiefen hermeneutischen Forschung gekommen? Ausgebildet in streng experimentalpsychologischer Forschung an der Uni Heidelberg und nach einem Aufenthalt am Department of Experimental Psychology in Oxford, suchte ich in den frühen 80er Jahren während meiner Promotionszeit an der damals neu gegründeten Reformuniversität Bremen irgendwie nach einer Erweiterung meiner Möglichkeiten, durch psychologische Forschung etwas Neues herauszufinden. Dort geriet ich einerseits in Kontakt mit Thomas Leithäuser, der als Schüler von Alfred Lorenzer frisch von Frankfurt in Bremen angekommen war und dort zusammen mit Birgit Vollmerk die tiefenhermeneutische Methode und das szenische Verstehen in Forschungsprojekten anwandte und lehrte. So ist die Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie des Subjekts der Frankfurter Schule, wie Herr Busch sie gerade dargestellt hat, und ihrer Verknüpfung mit einer Metatheorie der Psychoanalyse, wie Alfred Lorenzer sie vorgenommen hat, eine der Wurzeln meines Ansatzes geworden. Ich schätze Lorenzers Leistung, die psychoanalytische Erkenntnismethode vom Klinischen in eine sozial- und kulturwissenschaftlich anwendbare Methode zu übersetzen. Seine Arbeit hat sehr dazu beigetragen, die naive Anwendung klinischen Denkens auf soziale und kulturelle Gegenstände zu überwinden. Damals als Doktorandin aber nahm ich gleichzeitig auch Kontakt mit der Literaturwissenschaftlerin Helga Gallas auf. Sie arbeitete daran, eine lacanianisch orientierte Form der psychoanalytischen Literaturinterpretation zu entwickeln, die einmal nicht die Psyche des Autors und nicht die Psyche der Protagonisten in den Vordergrund stellte, sondern die Dynamik des Textes. Auch diese Methode trug dazu bei, die leider bis heute unter Psychoanalytikern weit verbreitete Gewohnheit, Protagonisten oder Autoren literarischer Texte auf die Couch zu legen, durch den Blick auf das kulturelle, in dem Fall literarische Objekt, zu überwinden. Aus diesen beiden Wurzeln entwickelte ich mein eigenes Vorgehen der Interpretation von Forschungstexten, das heißt audio aufgezeichneten und transkribierten Interviews im Bereich sozialpsychologischer Fragestellungen. Das Szenische und das Textuelle sind dafür gleichermaßen wichtig. Ich behielt dafür den Namen Tiefenhermeneutik bei, obwohl ich die räumliche Tiefenfantasie in Verbindung mit dem Unbewussten für unangemessen halte. Das Unbewusste sitzt nicht im Keller, es hat keinen festen Ort, sondern kann überall auftreten, wo gesprochen wird. Ich werde darauf zurückkommen. Ich selbst habe das tiefenhermeneutische Verfahren überwiegend in sozialpsychologischen Untersuchungen der subjektiven Bedeutung von Medien angewandt. Auch darauf werde ich im Laufe des Vortrags noch einmal zurückkommen. Nun erschließt sich der Wert einer Methode eigentlich nicht in ihrer Beschreibung, sondern in ihrer Anwendung. Daher sollte ich Ihnen eigentlich, wenn ich vorbildlich vorgehen würde, anschauliche und eindrucksvolle Interpretationsbeispiele vorführen. Aber das werde ich nicht tun, da ich ja, wie gesagt, aus dem Rückblick heraus spreche und aus der Distanz habe ich mir was anderes vorgenommen. Ich werde versuchen, anhand einiger ausgewählter Aspekte, wohlgemerkt ausgewählt, etwas vom methodologischen und forschungspraktischen Hintergrund meines Vorgehens zu skizzieren und damit zur Diskussion zu stellen. Und dabei einige Differenzierungen vornehmen, die vielleicht verständlich machen, warum ich mich nicht ganz der Lorenzer Schule zuordne. Ich werde mit einigen sprachtheoretischen Anmerkungen und einer darauf beruhenden These beginnen, die lautet, sprachliche Daten sind immer Beziehungsdaten. Um dann in einem zweiten Schritt etwas zur methodologischen Begründung qualitativer Verfahren im Allgemeinen und tiefenhermeneutischer Forschung im Besonderen sagen. Der dritte Schritt wird von der Übertragung handeln und ich werde Ihnen zwei Modelle für das Zutagetreten von Unbewusstem in Forschungsinterviews vorstellen, das Modell der Rhetorik des Unbewussten und das Modell der Szene. Oder könnte man auch formulieren, die Übertragung auf die Sprache und die Übertragung auf das Objekt. Viertens möchte ich etwas zum methodischen Arbeiten mit der Subjektivität der Forscherin sagen. Und abschließend, das steht jetzt nicht hier drauf, möchte ich natürlich auch mich bemühen, die drei Fragen, die die Veranstalterin vorab an alle Vortragenden richteten, zusammenfassend zu beantworten. Erstens, ich beginne mit dem sprachtheoretischen Hintergrund bzw. mit einigen Aspekten desselben, aus dem ich die These gewinne, sprachliche Daten sind Beziehungsdaten. Wie die Sprach- und Literaturwissenschaft gezeigt hat, enthalten Texte neben dem Inhalt des Gesagten stets auch Beziehungsangebote. In der Sprachwissenschaft wird neben der Semantik, der Bedeutungsebene, die Ebene der Pragmatik unterschieden, die sich mit der interpersonellen Wirkung des Sprechens befasst. Im Rahmen der Sprechakttheorie von John Austin bzw. John Searle wird untersucht, wie sprachliche Performance auf verbindliche Weise soziale Fakten schafft, indem sie Intersubjektivität und Identität erzeugt und bestätigt. Ich will hier nur den Buchtitel der klassischen Arbeit von Austin erwähnen, How to do things with words, oder auch den Ludwig Wittgenstein zugeschriebenen Spruch, Worte sind Taten. Ein populär gewordenes Beispiel für die Performance-Theorie ist etwa Judith Butlers Doing Gender. Kennen Sie alle. Wir können davon ausgehen, dass das gesprochene wie das geschriebene Wort sich immer an einen anderen wendet und dass es neben dem konkreten Interaktionspartner Ich und Du auch einen imaginären, fantasierten Adressaten hat, der ihm eingeschrieben ist. Als Leserin eines literarischen Textes zum Beispiel, wird man dadurch auf bestimmte Weise angesprochen. Es gibt Texte, die einen hineinziehen und fesseln. Es gibt spröde, schwer zugängliche Texte, Texte, die einen langweilen oder abstoßen. Und das hat nicht nur mit dem Inhalt zu tun. Die bereits erwähnte Literaturwissenschaftlerin Helga Gallas hat dafür den Begriff des Textbegehrens geprägt. Gemeint sind damit Dynamiken im Text, die nicht mit der Psychologie des Autors oder Lesers deckungsgleich sind, sondern Wunschketten, ein Zitat, ohne Rücksicht auf sozial Wünschenswertes oder Verpöntes artikulieren, die nicht an Logik oder Widerspruchsfreiheit sich orientieren. Was hier für den literarischen Text behauptet wird, nämlich dass in ihm Wünsche, Begehrensweisen artikuliert werden, gilt meines Erachtens umso mehr für Gesprächstexte. Gesprächstexte in der Forschung sind kommunikativ erhobene sprachliche Daten. Kommunikativ erhoben, das heißt, eine bestimmte Interaktionssituation, ein bestimmtes Beziehungsgeschehen zwischen Forscher und Befragtem, hat die Entstehung des Datenmaterials mehr oder weniger mitgestaltet. Ein Interviewtext beispielsweise, also mehr oder weniger, je nachdem, ob es ein stark leitfadenorientiertes Interview war oder zum Beispiel ein offenes oder themenzentriertes Interview. Ein Interviewtext ist das Produkt zweier Subjekte, die zwar über ein bestimmtes Forschungsthema gesprochen und dabei unterschiedliche Rollen, Forscherin und Erforschte, eingenommen haben, die aber beide in diese Begegnung auch als Subjekte mit ihren unbewussten Wünschen, Ängsten und Konflikten eingegangen sind. Devereux hat das eindrücklich beschrieben. Diese Beziehung, die die Erhebungssituation ausmacht, wird auch bei der Auswertung des Materials wieder eine Rolle spielen. In manchen Ansätzen der qualitativen Forschung, vor allem zum Beispiel Breuer 1996, habe ich das gefunden, vor allem aber in der psychoanalytisch orientierten Sozialforschung und beispielsweise auch in der ethnopsychoanalytischen Forschung, versucht man daher, die Beziehung der Forscherin oder Interpretin zum Text nicht zu unterschlagen oder als Störfaktor zu reduzieren, sondern diese Beziehung explizit zu machen und mit zu untersuchen. ist sie doch selbst Teil des kulturellen und sozialen Feldes, das erforscht werden soll. So haben wir es auch in der sozialpsychologischen Forschung mit themenbezogenen Beziehungsdaten zu tun. Sie sagen etwas über die Beziehung zwischen Forscherin und Beforschten aus, die als mitkonstitutiv für die Forschungsbefunde gelten kann. Kommen wir zum zweiten Schritt. Qualitative oder interpretative Verfahren befassen sich allesamt mit der Sinn- und Erlebniswelt von Subjekten. Ihre theoretischen Wurzeln haben sie in der Tradition der verstehenden Soziologie nach Max Weber, in der phänomenologisch begründeten Lebensweltanalyse nach Alfred Schütz sowie dem symbolischen Interaktionismus in der Nachfolge George Herbert Meads und der Chicagoer Schule. Diese Ansätze kommen also nicht aus der Psychologie, sondern der Soziologie. Ihr gemeinsamer Nenner ist die Annahme, dass die Beweggründe sozialen Handelns nur über die Kenntnis der Bedeutungen zu erschließen seien, die die handelnden Subjekte damit verbinden. Diese Auffassung bringt einen im Vergleich zur logisch-positivistischen Wissenschaftstheorie anderen Begriff von Empirie bzw. wissenschaftlicher Erfahrung mit sich. Erfahrung im Sinne von Sachhaltigkeit und Nähe zum untersuchten Gegenstand ist, so ist die Annahme dieser Ansätze, allein im Medium symbolisch vermittelter sprachlicher Interaktion zu gewinnen. Diese Annahme teilen die verschiedenen Ansätze der interpretativen Soziologie, zum Beispiel auch die Grounded Theory, mit den psychoanalytisch orientierten Forschungsverfahren. Beide Ansätze richten ihr Erkenntnisinteresse auf subjektive Bedeutungen, die sich in Interaktionen vermitteln. Doch während die qualitative Sozialforschung sich auf die Ermittlung bewusster oder jedenfalls prinzipiell bewusstseinsfähiger Bedeutungen richtet, nach meinem bisherigen Verständnis, versuchen psychoanalytische Verfahren bekanntlich unbewusste Bedeutungen zu entschlüsseln, die als blinde Flecke der Selbstwahrnehmung sozusagen hinter dem Rücken des Subjekts sein Erleben und Handeln bestimmen. Bedeutungen, nach denen man nicht direkt fragen kann, wie Frau King das gestern Abend anschaulich formuliert hat. Für die Entwicklung einer psychoanalytisch orientierten Sozialforschung hatte es der bereits erwähnten Transformation methodischer Vorgehensweisen vom klinischen in sozialwissenschaftliche Forschungssetting bedurft, wobei das spezifisch psychoanalytische Erkenntnisinteresse, dynamisch unbewusste Handlungsmotive aufzudecken, erhalten bleiben sollte. Und hier kommt nun Alfred Lorenzer ins Spiel. Wir haben es gerade etwas ausführlicher gehört. Im Zentrum seiner Theorie steht der Begriff der sozialisatorisch eingespielten Interaktionsformen, in denen sich die lebensgeschichtliche Erfahrung mit Triebwünschen und Konflikten in einem bestimmten sozialen und kulturellen Kontext niedergeschlagen hat. Und solche Interaktionsformen können als Gegenstand der Forschung auch außerhalb des klinischen Settings bestimmt werden. Das Forschungsinterview unterscheidet sich vom klinischen Setting zum einen durch den Zeitfaktor. Während die Analytikerin über einen längeren Zeitraum miterlebt, wie der Analysant die Beziehung zu ihr gestaltet, beinhaltet das Forschungsinterview meist nur einen einmaligen, zeitlich begrenzten Kontakt. Es ähnelt daher mehr dem psychoanalytischen Erstinterview, wie Agelander das sehr schön konzeptualisiert hat. Nachdem sich gerade in dem begrenzten Zeitrahmen diagnostisch relevante Interaktionsmuster, Szenen genannt, zeigen können. Eine dynamische Verlaufsgestalt, wie Agelander das nennt. Anders als im Erstinterview geht es jedoch im sozialpsychologischen, immer auf ein Thema fokussierten Forschungssetting nicht um eine Persönlichkeitsdiagnostik, sondern speziell um jene Interaktionsmuster und Szenen, die durch die Auseinandersetzung mit einem bestimmten Ausschnitt der Lebenswelt, einem kulturellen Objekt, aktualisiert werden. In meinen Untersuchungen waren das zum Beispiel die subjektiven Bedeutungen verschiedener Varianten der digitalen Medien, am frühesten die Bedeutung des Personalcomputers noch vollkommen ohne Internet, als dieser neu in die Arbeitswelt eingeführt wurde. Dann habe ich die Erfahrung mit Internet-Relay-Chats untersucht, vor den Social Media und vor dem World Wide Web 2 und schließlich 2013 die Bedeutung von Facebook. Hier kommt es meines Erachtens darauf an, den Forschungsgegenstand sehr genau zu bestimmen. Also worüber möchte man etwas herausfinden? Und man stößt hier leider immer wieder auf Missverständnisse. Es geht, deswegen betone ich nochmal, es geht in der Sozialpsychologie, wie bereits erwähnt, nicht um klinische Diagnostik. Es geht allenfalls um eine Beziehungsdiagnose. Man kann jene Beziehungen und Bedeutungen bestimmen, die im Hinblick auf ein sozialpsychologisches oder kulturelles Thema oder Objekt in den Subjekten angesprochen, evoziert werden. Dadurch entsteht ein Beitrag zu den subjektiv-psychodynamischen Bedeutungen eines kulturellen Objekts. Wenn zum Beispiel in der Computerstudie vor mehr als 30 Jahren eine Befragte sagt, das ist ein lebendes Ausrufungszeichen, so ein Computer, zeigt sich schon in dieser Rede etwas von ihrer Verarbeitung eines gesellschaftlichen Imperativs. Vielleicht aber auch, wie die Interviewsituation erlebt wird. Oder ein anderes Beispiel, ein sehr eloquent gebildet und selbstsicher auftretender junger Mann in der Facebook-Studie lässt sich im Interview über seine Strategie aus, großzügig Likes zu verteilen, weil er sich davon verspricht, selbst viele zu erhalten. Beim Wort Reziprozität gerät er plötzlich ins Stottern und Stammeln und schafft es selbst beim dritten Anlauf nicht korrekt herauszubringen. An dieser Stelle zeigt sich eine Erregung, eine Konflikthaftigkeit, die vermuten lässt, dass hier etwas nicht ganz glatt geht. Weder beim Austausch der Likes, noch vielleicht in der Interviewsituation mit dem gleichaltrigen Interviewer. Sofern solche sprachlichen Auffälligkeiten und das Erleben der Interviewbeziehung mit einbezogen werden, eröffnet sich ein Weg der Erkenntnisbildung, der Hinweise über unbewusste Bedeutungszusammenhänge und Konfliktdimensionen geben kann. Noch einmal zu den Interaktionsformen als Forschungsgegenstand zurückzukommen. Wie wir bereits gehört haben, unterscheidet Lorenzer zwischen sinnlich konkreten, das heißt sensomotorischen Interaktionsformen und symbolischen Interaktionsformen. Die sinnlich konkreten Formen können im günstigen Fall mit der sprachlichen Symbolisierung in einer Sprachgemeinschaft zur Deckung kommen und bewusst reflektiert werden und von anderen verstanden. Im Fall von schmerzlichen Widersprüchen und Konflikten, die vom Subjekt nicht zu bewältigen sind oder waren, kommt es zu Verdrängung oder anderen Abwehrvorgängen, die Lorenzer, wie wir auch bereits gehört haben, als Entzug der Symbolisierung versteht, als Desymbolisierung, als ein Herausfallen aus der Sprachgemeinschaft an dieser Stelle. Lorenzer ist der Auffassung, dass das Unbewusste ein nicht sprachliches und nicht symbolisches Sinnsystem sei. Und an dieser Stelle trenne ich mich von Lorenzer, dessen Auffassung vom Unbewussten und dessen Symbol- und Sozialisationstheorie ich nicht teile. Lorenzers Konzept der Tiefenhermeneutik umfasst, so könnte man sagen, zwei aufeinander aufbauende Theoriegebäude. Eine materialistische Sozialisations- und symboltheoretische Bestimmung des Erkenntnisgegenstandes und eine psychoanalytisch-hermeneutische Begründung des Erkenntnisweges. Könnte sagen, ich folge Lorenzer lediglich auf dem Erkenntnisweg, nämlich der Miteinbeziehung der persönlichen Verwicklung der Forscherin, teile aber nicht seine gesamte Sozialisations- und Symbolisierungstheorie. Die Gründe dafür würden natürlich den vorliegenden Rahmen sprengen. Sie sind nachzulesen an anderer Stelle. Vielleicht kann ich ein Stichwort sagen. Lorenzer versteht den Prozess der Symbolisierung bottom-up. Es beginnt mit etwas Nicht-Symbolischem und es kommen peu à peu symbolische Bedeutungen dazu. Das teile ich nicht. Ich verstehe Symbolisierung als Top-Down, als etwas, was immer da ist und in das man peu à peu hineinwächst. Aber dazu wäre wirklich viel zu sagen, nur damit ich es nicht ganz unkommentiert so stehen lasse, dass ich mich hier abgrenze. Forschungspraktisch erkennt man die Differenz vielleicht am ehesten daran, dass ich neben das szenische Verstehen als zweites Standbein eine sehr starke Textorientierung stelle. Die Frage, wie will man mit Sprache das Nichtsprachliche erfassen, so Lorenzer, stellt sich für mich nicht, da ich davon ausgehe, dass auch das Nicht- oder Vorsprachliche, das Nebensprachliche, das Parasprachliche sich nur in der Sprache und sei es an ihren Rändern, in ihren Lücken oder nachträglich, nachdem etwas von dem zuvor nicht Sagbaren zur Sprache gekommen ist, zeigt. Und das hat mit meiner Auffassung des Übertragungsbegriffs zu tun. Die erste Form der Übertragung ist eben die, die von Lorenzer und den Interaktionsformen und Szenen herkommt. Lorenz, das Konzept der Interaktionsformen beruht ja auf der klinischen Erfahrung, dass lebensgeschichtlich frühere Beziehungserfahrungen und Konfliktverarbeitungsformen, auch wenn sie nicht bewusst erinnert werden können, im Unbewussten erhalten bleiben und dynamisch aktiv sind, das heißt zur Wiederholung drängen. Das entspricht dem Konzept der Übertragung. Unter Übertragung versteht man, ich nehme hier jetzt mal ganz vereinfachend die Definition von Laplanche und Pontalis, den Vorgang, wodurch unbewusste Wünsche an bestimmten Objekten im Rahmen eines bestimmten Beziehungstypus, der sich mit diesen Objekten ergeben hat, aktualisiert werden. Es wird also etwas aktualisiert, was bereits da ist. Dieses Modell der Übertragung liegt auch der tiefenhermeneutischen Forschung zugrunde. Die Tiefenhermeneutik macht sich zunutze, wurde auch schon erwähnt, dass Übertragung ein ubiquitäres Phänomen ist, das in alle Arten von Beziehungen mit hineinspielt und sich nicht auf das klinische Setting beschränken lässt, auch wenn es dort in intensivster Gestalt ermöglicht wird. Auch die Analyse der Gegenübertragung oder der Verwicklung, in dem Fall der Forscherin oder der Forschungsgruppe, ist Teil der Methode. Szenen zu analysieren, die Inszenierung von Beziehungsmustern im Interview zu verstehen, heißt also, dass man die Beziehung zwischen Forschenden und Beforschten, die sich in der Erhebungssituation entwickelt, als Datenmaterial mit berücksichtigt und danach fragt, inwieweit diese Art der Beziehung sich in einen Zusammenhang mit dem Forschungsthema bringen lässt. Das heißt, dass die psychoanalytische Forscherin sich dem Unbewussten im Text so nähert, dass sie nicht nur ihr Untersuchungsobjekt, sondern gleichzeitig auch sich selbst analysiert. Durch die Analyse der subjektiven Verstrickung oder Verwicklung kann Aufschluss gewonnen werden über die in den Interviewtexten verhandelten unbewussten Konflikte. Und so können unbewusste Dimensionen kultureller Untersuchungsgegenstände zugänglich werden. Das ist natürlich kein Selbstläufer. Es tragen auch Forschende ihre eigenen unbewussten Ängste, Wünsche, Konflikte in den Kontakt mit Gesprächspartnern, wie auch in den Umgang mit Texten oder Theorien hinein. Umso wichtiger ist die kritische, selbstreflexive Analyse, in der sie immer wieder bezogen wird auf das Forschungsthema, notfalls auch mit Hilfe von externer Forschungssupervision. Zweitens, die Rhetorik des Unbewussten. Ich habe es hier umgedreht. Entschuldigung, ich habe mit 2 angefangen, mit 3.2 und komme jetzt zu 3.1, warum auch immer. Darauf möchte ich nämlich aufmerksam machen als etwas, was häufig übersehen wird. Übertragung im Klinischen jetzt findet nicht nur auf den Analytiker oder einen Interaktionspartner im interpersonalen Raum statt, sondern auch in der Sprache. Worauf sehr überzeugend Bollas 2006 im Rückgriff auf Freuds frühe Arbeiten noch einmal hingewiesen hat. Nach Freud ist eine unbewusste Vorstellung als solche unfähig, vorbewusst, im Sinne von bewusstseinsfähig zu werden, es sei denn, sie setzt sich mit einer harmlosen, dem Vorbewussten bereits angehörigen Vorstellung in Verbindung, auf die sie ihre Intensität überträgt und sich durch sie decken, also kaschieren lässt. Ja. Diesen Vorgang der Übertragung und Verschiebung von Intensitäten in der Sprache, die Verschiebung von Anstößigen auf Nebensächliches, ermöglicht methodisch Prozesse der Entbindung und Bändigung von Erregung nachzuvollziehen und zu analysieren. Während das Modell der Übertragung auf den Analytiker, das uns so gebräuchlich ist, in Freuds Denken erst nach und nach Gestalt annahm, hat er in frühen Arbeiten wie der Traumdeutung, der Psychopathologie des Alltagslebens, in der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten bereits eine andere Auffassung von Übertragung beschrieben, etwas, was Lacan die Rhetorik des Unbewussten nennt. Lacan wies auf die Parallele zwischen der Sprachtheorie der strukturalen Linguistik, vor allem de Saussure und Jacobson, und der Freudschen Beschreibung der Arbeit des Unbewussten hin. Nach Auffassung von Saussure und Jacobson verläuft alles sprachliche Geschehen entlang der beiden Achsen der paradigmatischen und der syntagmatischen Verknüpfung. Also eins steht für das andere oder eins verknüpft sich mit dem anderen. Die von Lacan den Freudschen Mechanismen des unbewussten Primärprozesses Verdichtung und Verschiebung gleichgesetzt werden. Alles intentionale Sprechen knüpft demnach auch an nicht intendierte sprachliche Verdichtungen und Verschiebungen an, in denen sich Triebkonflikte und Verdrängtes indirekt Ausdruck zu verschaffen sucht. Vera King fragte gestern, welche Methoden verfolgt eigentlich der Trieb? Das wäre zum Beispiel eine. So kommt es zu symptomatischen Manifestationen unbewusster Konflikte im Sprechen. Reden seien Symptome, sagt Freud, 1907 in der Gradiva-Arbeit. Auch das in der Forschungsbeziehung auf ein bestimmtes Forschungsthema bezogene Gesagte ist reich an Anspielungen und Assoziationen, bewussten, vorbewussten und unbewussten. Das Sprechen weiß und vermittelt mehr als das bewusste Erleben und mehr als die bewussten Intentionen des Sprechers. Für den Sprechenden aber folgt gerade auch aus dieser Erfahrung der Fragmentierung und Dezentrierung. Ich höre mich Dinge sagen, die ich so vielleicht gar nicht geplant habe, die das Sprechen mit sich bringt, die Notwendigkeit, daraus Sinn zu machen. Der Sinn, den die Beteiligten für sich bilden und den wir zu erfassen suchen, dient immer auch dazu, Konflikte und Widersprüche zu binden und zu bewältigen. Der subjektive Sinn aber ist ein Produkt des Ich, das nach Freuds Formulierung nicht Herr im eigenen Hause ist. Zum Sprechen gehören immer auch Versprecher, in denen etwas den Sinn der Rede Störendes, Entstellendes sich zu Wort meldet. Solche häufig auch für den Interaktionspartner irritierende, unverständliche, brüchige oder widersprüchliche, manchmal auch witzige Stellen sind der Königsweg der Interpretation. Von innen ausgehend kann man auf eine andere Rede stoßen, eine Formulierung von Lacan. Das Sprechen aber umfasst in einer Doppelstruktur beides, die an das Ich gebundene Binnenperspektive ebenso wie das andere. Unbewusstes ist nie etwas an sich selbst. Sein nie zu identifizierender Ort ist der verdichtend verschiebende Prozess, in dem ein Subjekt sich artikuliert. So wäre meine Auffassung. Die Szene zu etwas Außertextlichem zu erklären, sehe ich keine Veranlassung. Es ist wohl wahr, dass eine affektiv stark erfahrene, prägnante Beziehungserfahrung in der Interviewsituation unter Umständen viele Umwege der Textinterpretation abkürzen und einen direkten Zugang zu latenten Themen mit einem Schlag eröffnen kann. Was sie aber auf keinen Fall erspart, ist die Überprüfung der so gewonnenen Interpretation am Text. Daher ist es im Rahmen der Forschung aus meiner Sicht erforderlich, die Interviewtexte aufzuzeichnen und auch die Interpretationstextchancen, die der Text als Transkript eröffnet, zu nutzen. Aus meiner Sicht muss das Szenische und kann aber auch am Text überprüft werden. Geschieht vielleicht nicht immer bis in alle Einzelheiten, aber das wäre sozusagen das Ideal, an dem sich dann auch eine Interpretation messen lassen muss. Kommen wir nun zum vierten und abschließend, also vorläufig, ich komme dann nochmal zu einer Zusammenfassung. Also zu dem vierten Punkt, methodisches Arbeiten mit der Subjektivität. Da gäbe es natürlich sehr viel dazu zu sagen. Ich habe eine ganze Liste von Elementen der text- und szenischen Interpretation, von forschungspraktischen Schritten, die angewandt werden können in einem Interpretationsprozess. Ich wollte jetzt nur zwei rausgreifen, weil sie vielleicht am ungewöhnlichsten im Forschungsprozess sind. Das sind die Irritationen und Affekte als Forschungsdaten und dann die Forschungsgruppe als Forschungsinstrument. Schaffe ich das noch in der Zeit? Ja, ich fange einfach mal an und Sie bremsen mich. Und ich möchte kurz erstmal noch mal den Unterschied zwischen der Anwendung psychoanalytischer Konzepte oder psychoanalytischen Wissens und der Anwendung der psychoanalytischen Methode hervorheben. Die Anwendung von Wissen wäre etwa das, was Freud bei der Symboldeutung von Träumen gegen seine eigene bessere Einsicht betrieb, also eine 1:1-Übersetzung, ja, also von einer Treppe träumen bedeutet. Um eine Anwendung von Wissen handelt es sich auch, wenn man Aussagen im Interviews zum Beispiel in vorab festgelegte Kategorien einordnet, wie in einer Inhaltsanalyse, oder sie als Fall oder als Beispiel einer vorher feststehenden Theorie erklärt. Die Anwendung der psychoanalytischen Erkenntnismethode dagegen erfordert die Deutung tatsächlich von Übertragung und Gegenübertragung, also das Verstehen einer Beziehungsgestaltung, in die ich als Forscherin selbst verwickelt bin. Tiefenhermeneutische Methoden lassen sich daher, ich zitiere Vollmerk, nicht instrumentell im Forschungsfeld einsetzen. Sie sind Verfahren der Erkenntnisbildung, in die man persönlich verwickelt ist. Und das bedeutet, dass die Forschungsbeziehung selbst zum Gegenstand der Reflexion wird. Fischer nannte das 1996 die beziehungstheoretische Revolution, naja, ist natürlich etwas übertrieben, oder die Metastufe psychoanalytischer Interpretation. Das heißt, dass ich als Forscherin nicht nur ein Forschungstext, ein literarisches Objekt, einen kulturellen Gegenstand untersuche, sondern auch den Prozess der Untersuchung und damit eben der Einsicht Rechnung trage, dass der Gegenstand immer auch durch die Forscherin, das Forschungsobjekt, durch das Subjekt mitkonstituiert ist. Das finde ich die potenziell erkenntnistheoretisch spannende Seite an der tiefen hermeneutischen Forschung, dass dieses Beziehungsgeschehen mit als Konstitutionsbedingung reflektiert und analysiert werden kann. Heute muss man sich aber auch klar machen, dass der Ansatz Alfred Lorenzer, es wurde auch schon erwähnt, ja nicht zuletzt im Rahmen einer Wissenschaftskritik in der Nachfolge des Positivismusstreits in der deutschen Soziologie formuliert wurde. Einer Kritik, die sich gegen die radikale Trennung von Subjekt und Objekt der Forschung, gegen die experimentelle Kontrolle subjektiver Störfaktoren und dem Anstreben einer so definierten Objektivität richtete. Die Kritik galt auch dem lediglich hypothesentestenden Forschen, das hochreliabel, aber nicht als valide für die komplexe Lebenswelt der Untersuchten galt. Soziale oder sozialpsychologische Phänomene könnten, war die Auffassung, dadurch nicht sachhaltig oder gegenstandsangemessen erfasst werden. Heute würden wir etwas toleranter als zur Zeit des Positivismusstreits die Methodenvielfalt, die Methodenkombination, die Triangulierung, den Pluralismus wissenschaftlicher Ansätze begrüßen. Dennoch ist es ja bis heute schwer, das Arbeiten mit der Subjektivität der Forschenden, zum Beispiel bei der Beantragung von Forschungsmitteln, geltend zu machen. Ich habe einmal hervorhebenswert gefunden, auf die Affekte und Irritationen nochmal einzugehen. Von Irritationen haben wir schon gehört, dass die entstehen, wo ein Text brüchig oder unstimmig ist. Etwas, wenn man stolpert als Leser oder zum Beispiel einen auffallenden Affekt entwickelt wie Ärger oder besondere Faszination oder eine Entwertung spürt oder was auch immer, dann können das Hinweise auf ein psychodynamisches Geschehen in der Forscherin sein, die etwas mit Konflikten im Zusammenhang mit dem Forschungsthema zu tun haben, aber sie müssen analysiert werden. Das ist das Entscheidende. Die Affekte als solche sind nicht interessant, wenn sie nicht analysiert werden unter der Fragestellung, was bedeutet meine emotionale Reaktion im Hinblick auf das Forschungsthema. Ja. Ich hatte schon gesagt, dass sich auf diesem Weg dann vielleicht erschließen lässt, also nicht nur lediglich individuelle Reaktionen, sondern Konfliktpotenziale einer sozialen oder kulturellen Gemeinschaft diesem Forschungsthema gegenüber. Konflikthafte, tabuisierte Inhalte, das, was nicht direkt gesagt werden kann, drückt sich indirekt im Verlauf der Interaktion und in den Bruchstellen des Gesagten aus und sind im Text mit enthalten. Das zwischen den Zeilen Gesagte verschafft sich Ausdruck in den Wahrnehmungen und Gefühlen, die die Darstellung bei den Zuhörenden auslösen. Die szenische Information muss nach meiner Auffassung aber an Form und Gehalt des Textes überprüft werden und umgekehrt. Erklärungsbedürftig oder erwähnungsbedürftig ist vielleicht auch noch die Interpretationsgruppe als Forschungsinstrument. Vielleicht ein Wort zum Verstehen bzw. Interpretieren als wissenschaftliches Verfahren. Das ist ein Verfahren, das anders als experimentalwissenschaftliche Verfahren auf der Alltagskompetenz beruht, nämlich auf der Alltagskompetenz des Fremdverstehens. Im Alltag wird diese Kompetenz jedoch nie in extenso ausgeschöpft. Sobald die Verständigung praktisch funktioniert und unsere Handlungsfähigkeit nicht gestört wird, hören wir mit Verstehensanstrengungen auf. In der Forschungssituation dagegen lassen wir uns zumindest idealtypisch sehr viel Zeit. Unsere Verstehensanstrengungen sind nicht durch unmittelbaren Handlungsdruck begrenzt. Höchstens den Druck, das Ganze irgendwann publizieren zu wollen. So. Und da kommt nun die Gruppe ins Spiel, die da vieles abkürzen kann. Eigentlich sind sich alle interpretativen Verfahren, auch die nicht-psychoanalytischen, darin einig, dass Gruppen über Ressourcen verfügen, die der Interpretation zugutekommen, nicht auch die Die objektive Hermeneutik schöpft das aus, weil sich da sehr schnell die verschiedenen Lesarten zeigen und auch blinde Flecke sich ein Stück weit ausgleichen können. Aber eine Gruppe kann sich immer auch auf eine Abwehr einigen. Und da finde ich eben externe Forschungssupervision auch ab und an notwendig. In der tiefen hermeneutischen und psychoanalytischen Forschung kommt ein weiterer Grund dazu, der ja, sich vielleicht kurz benennen lässt, wenn man sagt, es ist wie die Arbeitsweise einer Barlind-Gruppe, in der ein Fall wird dargestellt, die Gruppe reagiert darauf und man beobachtet, welche emotionalen Reaktionen, welche Szenen stellen sich ein und hofft, auf diesen Fall etwas erschließen zu können über dem berichtenden Kliniker entgangenen unbewussten Bedeutungen. In der Gruppe sind viele Mitglieder, die sich mit unterschiedlichen Aspekten des unbewussten Geschehens identifizieren und so entsteht ein Prisma-Effekt. Und so entsteht ein plastisches Bild der komplexen psychodynamischen Situation. Es wäre nochmal so eine Begründung, warum Forschungsgruppen in der tiefen Hermeneutik sinnvoll sind. Ich teile nicht so sehr die Auffassung, dass sich die Interpretationsgruppen so gut emanzipiert haben von den Masterinterpreten. Natürlich braucht man keine Masterinterpreten, aber ich glaube, man braucht ab und zu mal einen externen Blick auf das, was in den Gruppen verhandelt wird. Und bevor ich jetzt zu meiner Antwort auf die drei Fragen komme, möchte ich doch noch mal vor einer vielleicht verharmlosenden Vorstellung von Unbewusstem warnen, die durch meine Ausführungen entstanden sein könnten. Ich möchte daran erinnern, dass unbewusst ja das ist, was einmal unerträglich schmerzlich gewesen ist. Unbewusst, das ist immer etwas, was man nicht haben will. Und das gilt für beide am Interview Beteiligten. Wenn unbewusste Momente erforscht werden sollen, ist das, was wir wissen wollen, zugleich etwas, was wir eigentlich nicht so genau wissen wollen. Eine paradoxe Spannung von Annäherung und Abwehr. Und für den Ausgang des Forschungsprozesses entscheidend ist, ob etwas von dieser gemeinsamen Annäherungs- und Abwehrbewegung nachträglich analysiert werden kann. Und jetzt komme ich zu den Antworten auf die Fragen der Veranstalterin. Noch ein bisschen Wiederholung eigentlich. Wie, wo und als was zeigt sich in Ihrer Forschung das Unbewusste? Nicht? Unbewusstes zeigt und entzieht sich zugleich im Sprechen. Darin, wie gesprochen wird und darin, was mit den Worten in der Forschungssituation getan wird. Das heißt, Unbewusstes zeigt sich in Texten und in Szenen. Die Szenen stellen kein außerhalb oder unterhalb des Textes dar. Übertragung findet sowohl im Feld der Sprache als auch im interpersonellen Raum statt. Und durch die Analyse der Sprachverwendung und der subjektiven Verstrickung der Forschenden kann Aufschluss gewonnen werden über die zum Beispiel in einem Interview über ein bestimmtes Thema verhandelten unbewussten Konflikte. Zweitens, ich habe jetzt das vorgezogen, enthält Ihr Ansatz eine implizite metapsychologische Konzeption? Und wenn ja, welche? Darüber kann ich ja am wenigsten sagen. Da dachte ich, da müsste ich Sie jetzt fragen, was haben Sie an impliziten Vorannahmen denn herausgehört? Nicht? Also sicher ist deutlich geworden, dass ich Unbewusstes nicht außerhalb der Sprache oder des Sprechens ansiedle. Und Sie haben sicher eine Trieb- und Objektbeziehungstheoretische Orientierung herausgehört. Aber wie ich den Trieb verstehe, das wäre nochmal ein anderer Vortrag, nicht? Also das ist nicht sehr ergiebig, meine Antwort darauf. Wie würden Sie, die dritte Frage, wo würden Sie unbewusste Prozesse gesellschaftlich, kulturell situieren? Es ist für mich, da ich ja Psychologin bin und nicht Soziologin, schwierig. Die einfachste Antwort wäre für mich im Konflikt. Im Konflikt würde ich unbewusste Prozesse auch gesellschaftlich, kulturell situieren, da, wo etwas hapert, wo etwas nicht glatt geht. Ich hatte auch gesagt, dass nach meiner Auffassung die Anwendung der tiefen hermeneutischen Methode nicht gekoppelt an die gesellschaftstheoretisch hergeleitete historisch-materialistische Sozialisationstheorie Lorenzers der 70er Jahre ist. Was bleibt, ist Lorenzers Übersetzung der klinischen Methode in eine kultur- und sozialwissenschaftliche Forschungsmethode. Aber meines Erachtens muss diese Übersetzung für jeden Forschungsgegenstand, jede Forschungsfragestellung neu geleistet werden. Man muss sich immer wieder klar machen, dass es in sozialpsychologischen Untersuchungen weder um Psychodiagnostik noch um Gesellschaftsdiagnostik geht, sondern themenzentriert auf ein konkretes kulturelles Phänomen bezogen, eine individuelle Variante dessen, was das kulturelle Phänomen psychodynamisch bedeuten kann. Kritische Theorie des Subjekts, die ich hochschätze, ist etwas, das in jeder Zeit neu gedacht werden muss. Auch deswegen ist Lorenzer für mich heute fraglich. Es ist eine Herausforderung des philosophischen wie auch sozial- und kulturtheoretischen Denkens, mit Betonung auf Denkens. Sie lässt sich nicht empirisch abbilden. Individuelle Struktur und gesellschaftliche Struktur lassen sich letztlich nicht ineinander überführen. Es bleibt eine Kluft. Und dennoch lohnt es sich meines Erachtens, den forschenden Blick auf die nie ganz fassbare, immer lückenhaft bleibende, bloß zu vermutende Schnittstelle zu richten. Ich gehe davon aus, dass die sorgfältige Befassung mit den Konflikten und Widersprüchen, die Subjekte im Verhältnis zu konkreten kulturellen Themen oder Objekten erleben und im Interview verhandeln, aus denen sie versuchen, Sinn zu machen, dass das kritisch genug ist, insofern sie den Subjekten eine Stimme in der Forschung gibt. Und insofern sie für einen umgrenzten Ausschnitt eines kulturellen Bereichs zeigen kann, welche subjektiven Konfliktdimensionen dadurch angesprochen sind. Um zu analysieren, was das wiederum gesellschaftlich-kulturell bedeutet, ist ein Diskurswechsel erforderlich. Vielen Dank.